fragt bitte niemals, wer war's. Ihr werdet niemals dahinter kommen. Weil vielleicht hat die Schwester jetzt angefangen, aber der Kleine hat gestern angefangen und davor hat die Schwester und vergesst es. Versucht das gar nicht erst, sondern fragt die Kinder, was braucht ihr? Was braucht ihr, um friedlich weiterzuspielen? Also wie können wir diesen Konflikt lösen?
Das ist mal ehrlich, der Podcast. Im Frühling hat mal ehrlich die bekannteste Erziehungswissenschaftlerin und Bestseller-Autorin Nicola Schmidt ins Bernhard-Theater in Zürich eingeladen. Wir haben 2 Stunden miteinander verbracht und mit unserem Publikum von etwa 300 Leuten. In der ersten Stunde habe ich sie alles gefragt, was ich wollte, über ihre Bücher, über ihre Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Und Achtung, Triggerwarnung, ich habe ihr also auch ein paar wichtige und schwierige Fragen gestellt. Nämlich, ist Stillen besser als Fläschchen geben? Oder muss man sein Kind wirklich tragen? Wird es dann weniger intelligent, wenn ich es im Wägeli habe? Solche Fragen hat sie mir dann auch beantwortet. In der 2. Stunde hat unser Publikum dürfen ihre eigenen Fragen stellen. Der Podcast, den du jetzt hörst, das ist ein Zusammenschnitt von dieser 1. Stunde. Und ich hoffe, du erfährst nicht nur ganz spannende Sachen, sondern darfst auch ein bisschen lachen. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass Nicola Schmidt nicht nur eine wunderbare Wissenschaftlerin ist, sondern auch durchaus ein Comedy-Talent hat. Viel Spass beim Zuhören.
So schön bist du da.
Ich kann es gar nicht fassen. So schön, dass ich da sein kann.
Warst du schon in Zürich?
Ja, schon ganz oft.
Ja.
Ich liebe Zürich.
Du hast mir ja gerade vorhin, also wir da hinten gestanden sind und ein bisschen uns noch vorbereitet haben auf dieses Gespräch, hast du mir erzählt, dass du so ein paar Tipps oder Coachings gekriegt hast, wie man sich in der Schweiz verhält. Erzähl mal.
Man darf der Frau nichts erzählen. Also, die erste Ansage war, versuch gar nicht erst Schweizerdeutsch zu sprechen. Du kannst es nicht, es wird nur peinlich, lass es. Das zweite ist, stell niemals in einem Seminar einfach eine offene Frage, es wird niemand antworten. Und erwarte am Ende des Seminars kein direktes, ehrliches Feedback. Wenn jemand was nicht gut fand, sagen sie es dir höchstens unter 4 Augen, wenn überhaupt. Also ich habe den Eindruck, dass alle unsere Seminare hier immer total super waren.
Also, ja eben, genau.
Genau. Hat sich nie einer beschwert, zwar großartig.
Komisch, so komisch. Du bist heute eben um 4 Uhr aufgestanden, weil du von Leipzig, von der Buchmesse gekommen bist.
Exakt. Richtig.
Genau, aber du lebst nicht da.
Nee, ich lebe nicht in Leipzig. Ich lebe mit meinen Kindern in der Nähe von einem Wald, in der Nähe von Bonn. Und die andere Hälfte des Jahres im Winter sind wir ganz viel auf Teneriffa.
Das tönt gut. Und wie alt sind deine Kinder mittlerweile?
Die sind 14 und 17 und ich sage euch, egal wie ihr euch gerade fühlt, es wird besser.
2012 hast du das Artgerecht-Projekt lanciert. Hast du damit angefangen? Gab es für dich so einen Why-Moment oder so einen Schlüsselmoment, das dich dazu angetrieben hat?
Ja, definitiv. Also meine Geschichte ist ja so, dass ich wahnsinnig abergläubisch bin, also wirklich wahnsinnig abergläubisch. Und als ich mit meinem ersten Kind schwanger war, dachte ich die ganze Zeit, das Schlimmste, was mir passieren könnte, ist ein komplett eingerichtetes Kinderzimmer, ein Schrank voller Babyklamotten und kein Kind. Also habe ich die ganze Zeit so getan, als würde, man weiß ja nicht, ob das überhaupt was wird, das ist ja auch das Erste. Und dann war so der 3. Monat vorbei, dann hat man es allen erzählt. Dann war so die 20. Woche vorbei, da hat man sich gedacht, ach, na, langsam wird es ja was. Dann war so die 25. Woche vorbei. Und das ist ja dann so, dass man sich denkt, okay, also selbst wenn sie jetzt kommt, dann hat es gute Chancen. Und als dann so die 32. Woche war, dachte ich, oh, ich glaube, ich sollte mich mal für einen Geburtsvorbereitungskurs anmelden. Ich glaube, ich kriege jetzt tatsächlich ein Kind. Und dann hatte ich einen Geburtsvorbereitungskurs an einem Donnerstag. Das war 2 Wochen vor Geburtstermin, schon ein bisschen knapp. Also mein Hebamme war so ein bisschen nick. Und am Sonntag vorher hatte mein Sohn die lustige Idee, dass er jetzt eigentlich Lust hätte, mal auf die Welt zu kommen. Und ich habe dann Wehen gekriegt und da fiel mir auf, verdammt, ich habe immer noch nichts eingekauft. Und habe dann tatsächlich an dem Tag Besuch von meiner besten Freundin gehabt. Und die hatte frei an dem Tag und ich war eine Nacht schon im Geburtshaus gewesen und habe gesagt, oh, ich habe so Wehen und so. Und dann hat die halt in meinen Kalender geguckt und gesagt, Schätzchen, das sind noch 2 Wochen, das sind Übungswehen, geh mal wieder nach Hause. bin ich halt wieder nach Hause gegangen, ein bisschen geschlafen, dann hatte ich den ganzen Morgen Wehen, da war meine Freundin zum Geburtstag und es wurde immer schwieriger, sich zu unterhalten und ich dachte so, ich kann auch nicht mehr sitzen und Hilfe, boah, wenn das noch 2 Wochen so geht, Alter, das hatte ich mir anders vorgestellt. Naja, und dann irgendwann nachmittags um 3 meinte Jelena dann, du, ich glaube, du kriegst ein Kind. Nee, das sind Übungswehen, Gott. Naja, und dann hat sie irgendwann so um 3:30 mal im Geburtshaus angerufen und hat gesagt, also ich bin hier die beste Freundin von der Nicola, die ist da bei euch angemeldet, die hat hier irgendwie so Übungswehen. Und es war die gleiche Hebamme, bei der ich nachts um 4 auch war, die hatte schon wieder Dienst, war so ein bisschen angenervt und meinte, ja, gibst du mir mal ans Telefon? Und Jelly dann so, du, die redet seit 30 Minuten nicht mehr mit mir. Naja, also wir sind dann mit Hochdruck ins Geburtshaus gefahren. Ich bin auf 4 ins Gebärzimmer gekrabbelt, weil ich echt alle 30 Sekunden eine Geburtswehe hatte und 40 Minuten später war das Kind da. Mhm. Und als das Kind da war, sagten die Hebammen dann, ja, ist ja schön, jetzt geht es euch ja beiden gut, war jetzt auch sehr problemlos. Willst du denn nach Hause? Na, sie, ja, geht mir gut, würde gerne nach Hause. Ja, wo sind denn die Babyklamotten? Und ich so, ich hätte Babyklamotten mitbringen müssen. Und sie haben meinem Sohn dann die Klamotten von der Vorführpuppe angezogen. Das ist echt kein Scherz. Und eine Freundin hat Maxi Cosi vorbeigebracht. Und so kam es, und jetzt kommt die Antwort auf deine Frage, dass ich nach Hause kam und ich hatte nichts gekauft, nichts gelesen. Ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung, aber ich hatte ein nacktes, hübsches, kleines Baby auf der Brust und dachte, ja, naja, also erst warst du da, jetzt bist du hier, bleibst du einfach, wo du bist. Genau. Ich habe den dann tatsächlich, ich war gerade auf einer Konferenz zur mentalen Gesundheit in der frühen Kindheit. Es gibt jetzt ein neues Training für Hebammen, dass die Säuglinge nach der Geburt, die ganz kleinen, wirklich die ersten Tage komplett die ganze Zeit nackt Haut an Haut bei der Mutter oder beim Vater sein sollen und gar nicht angezogen werden. Okay. Bei uns war das auch der Fall, aber einfach, weil wir keine Klamotten hatten. Und da lebte der halt irgendwie so auf mir und das, wie ihr könnt euch vorstellen, ein Kind geht super, das Kind entwickelte sich prächtig und je länger wir das machten, also irgendwann habe ich natürlich angezogen und Windeln gekauft und so, aber wir haben halt irgendwie so gemacht, wie es halt irgendwie gepasst hat und gepasst hat halt, ich will die ganze Zeit bei dir sein, auf der Brust sein, ich will nicht abgelegt werden und so weiter. Und je länger wir es machten, desto nervöser wurde mein Umfeld. Also die Hebamme, meine Kinderärztin, die ganz toll ist, also beide ganz tolle Frauen, die wundern immer so, sag mal, du müsstest den doch mal anziehen. Nee, aber mal in den Kinderwagen legen und also der müsste doch mal, du kannst den doch nicht immer stillen und so. Und dachte ich mir, na, die wissen alle, wie es geht, hab's ausprobiert und hab mein Kind immer gebrüllt. Und ich sag, Leute, dafür bin ich nicht gemacht, ist mir zu anstrengend. Wenn ich den nicht stille, wenn er Hunger hat, dann schreit er, ist nicht voll nervig, das mache ich nicht. Und dann haben wir das so weitergemacht und das Kind entwickelte sich mega. Also wirklich, ich bekam immer die Rückmeldung, es ist ja Wahnsinn und wie der sich entwickelt und so ein tolles Kind. Aber eigentlich machst du ja alles falsch. Irgendwas stimmt da nicht. Naja, und dann lange Rede, kurzer Sinn, ich bin Wissenschaftsjournalist und dachte dann, okay, ich jetzt guck mal, was sagt die Wissenschaft und stellte fest, die Wissenschaft und mein Baby waren sich super einig, aber die Welt da draußen wusste das nicht. Und dann habe ich gedacht, gut, schreibe ich das mal auf.
Wieso? Ja, unbedingt. Aber ich habe 2 Fragen dazu. Erstens mal, hattest du keine anderen Mütter in deinem Umfeld? Also warst du quasi in deinem Freundeskreis die Erste?
Ich war die Erste, okay. Genau. Ja, genau. Ich war die Erste und ich habe das Glück, ich habe selber eine Mutter, die gesagt hat, du machst du total super. Ich habe das ganz anders gemacht, keine Ahnung, was du tust, aber dem Kind geht's gut, dir geht's gut, mach weiter.
Okay, und als Wissenschaftsjournalistin hattest du auch nicht das Bedürfnis, also ich muss ja zugeben, ich bin totaler Streber, ich habe alles gelesen, was es vorher gab und mir alles angeeignet und ich dachte ja dann auch, ich bin total gut vorbereitet. Genau.
Und, denken wir alle.
Ja, das denken wir alle. Und das hat mir aber auch nichts gebracht. Aber warum war das bei dir nicht so?
Ich glaube, weil ich immer nicht sicher war, ob ich wirklich ein Kind kriege. Mm. Ich dachte mir, das ziehe ich mir alles rein, wenn es soweit ist. Und außerdem, ich meine, abgesehen davon, das kennt ihr alle, oder? Kurz vor der Geburt, man denkt irgendwie so bis zur Geburt und man denkt, wenn man die geschafft hat, dann ist alles gut. Und für wir haben ja eine Schwangere hier, ja. Oder wie war das? Also ich sag's euch, danach kommt der interessante Teil.
Dann hast du das aufgeschrieben und das Ganze unter dem Namen artgerecht eigentlich zusammengefasst. Also artgerecht, du hast gesagt, man hält Hühner artgerecht, aber eben wie macht man das denn mit Menschen? Jetzt gibt es ja das, was man selber macht, eben als Mutter, aber es gibt ja auch die äußeren Umstände. Also ist denn unsere Welt artgerecht für uns Menschen?
Kein mini bisschen.
Was würdest du ändern oder wo würdest du alles anfangen?
Alles. Ich würde bei Familien tatsächlich anfangen. Also es fängt damit an, wie wir wohnen. Ne, wir wohnen in so, im Prinzip ja wie Hühner, in so kleinen Kästen, so in Einzelhaft. Und dafür sind wir halt nicht gemacht. Wir sind eine kooperativ aufziehende Art und Mehrfamilienhäuser bauen, ändern, damit Familien zusammenleben, damit es ein Zentrum gibt. Immer die Küche unten mit einer Tür zur Mitte, wo die Kinder spielen gehen können. Man hat sie trotzdem im Blick. Das ist so eine Sache, die man strukturell ändern könnte. Und grundsätzlich einfach so diese gesellschaftliche Idee, wir müssen das alleine schaffen. Es ist total irre. Aber also ich habe das immer wieder gehört, die anderen haben es ja auch geschafft. Ja, aber ich bin dafür nicht gebaut. Ich finde das anstrengend. Allein mit einem Baby ist der Horror. Das ist langweilig. Für das Baby und für dich. Also genau. Es ist gleichzeitig überfordernd und total langweilig. Und diese Mischung, die ist von Homo sapiens einfach nicht gut. Wenn du eine Gepardenmutter wärst, wäre es überhaupt kein Problem. Ich habe mal so eine Doku gesehen über so eine Gepardenmama mit 7 Jungen. Und die sind die ganze Zeit so an ihr hochgesprungen und sie saß da total entspannt. Und ich dachte, das ist kein Homo sapiens. Ja, also das müsste sich ändern, also sowohl vom Kopf her bis runter zur Art, wie wir bauen, müsste sich eigentlich alles Mögliche ändern.
Da sprichst du ja, da sprichst du ja das Dorf an direkt, oder? Also wenn du sagst eben, wir sind eigentlich nicht für die Kleinfamilie geschaffen, sondern wir müssen ein Dorf schaffen. Jetzt gab es das ja mal, wir haben das wie selber erfolgreich abgeschafft. Und in gewissen Communities ist das aber möglich, oder man kann sich auch selber ein Dorf schaffen, sagst du?
Ja, ich habe es einfach gemacht immer und deswegen sage ich, es geht wirklich. Und ich habe es sowohl in Berlin gemacht, also in der Stadt, da sind meine Kinder geboren, als auch in Alfter, was sehr lustig war, weil ich war so der bunte Hund. Ich war die einzige Mutter, die bei der immer die Tür offen stand, die immer über den Balkon in ihre Wohnung kletterte und die mit ihren Kindern immer vor dem Haus, weil wir keinen eigenen Garten hatten, so, es war so ein Mehrfamilienhaus, in so einer Feuerschale Feuer und Abendessen gemacht hat und dann immer draußen gegessen hat mit den armen Kindern. Die Nachbarn kamen immer vorbei so, oh Gott, das sind doch die armen Kinder, die immer draußen essen. Und es geht. Also in Berlin haben wir es so gemacht, wir haben Mütterteams gebildet oder Elternteams. Mhm. Es waren aber tatsächlich lauter Mütter, weil die halt mit den Säuglingen zu Hause waren und haben uns immer zu festen Zeiten getroffen. Also immer dienstags und donnerstags, mal bei dir, mal bei mir. Und bitte, ihr Lieben, wir haben nicht geputzt, bevor die anderen gekommen sind, sondern wir haben zusammen geputzt, wenn Putzen dran war oder gekocht. Und wir haben feste Tage gehabt, an denen wir zusammen mit den Kindern rausgegangen sind, damit wir uns nicht verabreden mussten. Mhm. Und in dem kleinen Dorf haben wir es tatsächlich so gemacht, dass ich zum Beispiel gesagt habe, es gibt immer einen festen Samstag, da sind wir immer den ganzen Tag da und wer uns besuchen will, kann uns besuchen kommen. Dann musste man sich mit den Leuten nicht verabreden. Ich habe gesagt, erster Samstag im Monat, ich habe eine Suppe auf dem Herd, ihr bringt Musikinstrumente und eure Kinder mit und wir machen den ganzen Tag Dorfparty. Also diese Rhythmen, diese Routinen und diese offene gemeinsame Tür und dieses Wissen, ich muss nicht funktionieren, wenn diese Leute kommen. Ich muss nicht kochen, nicht backen, nicht putzen, sondern die kommen und ich kann sagen, oh Gott, ein Glück bist du da.
Wie findet man diese Leute, wenn man sie noch, ich meine, ist es einfach, wenn man jetzt zum Beispiel eine gute Freundin hat, die gleichzeitig gerade ein Kind kriegt oder die Kinder im gleichen Alter hat und
überhaupt eine gute Freundin das Beste, was man haben kann.
Genau. Und die in der Nähe wohnt, dann ist das ja alles kein Problem, aber wenn man das nicht hat.
Was ich gemacht habe, ist, ich habe geguckt, wer geht in Picklerkurse. Also bei uns gab es ganz viel Pickip-Kurse, das war für meinen Sohn der totale Horror, das hat er überhaupt nicht verstanden, das Konzept.
Das ist da, wo man so nackt
das Prager Eltern-Kind-Programm ist an sich sehr, sehr gut. Es geht darum, Eltern beizubringen, wie können sie die Kinder anregen und so. Mein Sohn war aber sowieso die ganze Zeit so, wenn ich den da angeregt habe, der war hinterher immer völlig fertig. Aber diese Picklerkurse, ne, kennt ihr das? Man sitzt am Rand und immer, wenn man das Kind irgendwie retten will, sagt jemand, halt die Klappe und bleib sitzen. Da waren einfach so Bio-Leute, das war total cool. Also habe ich in meinem Pinklerkurs so Zettel verteilt und gesagt, ey, habt ihr Lust, euch dienstags oder donnerstags mit mir zu treffen? Eine andere Freundin hat tatsächlich so an so Laternenpfählen Zettel aufgehängt, suche andere Eltern und hat dadurch andere Eltern gefunden. Also ja, die ganz normalen Wege. Heute würde man vielleicht auf Facebook oder bei uns im Artgerecht-Projekt auf dem Instagram-Kanal gibt es auch so, wir posten immer mal wieder so einen Beitrag, wo wir sagen, Artgerecht findet andere Eltern, da könnt ihr euch drunter eintragen. Bei Artgerecht könnt ihr auch über die Coaches gehen, über unsere Schweizer Coaches. Also so findet man andere Leute. Und auf dem Land habe ich es tatsächlich einfach gemacht, indem ich meine Nachbarn angequatscht habe, gnadenlos. Hey, du hast auch ein Kind im gleichen Alter. Hi, ich bin dich.
Hat das funktioniert?
Wunderbar. Wir sind heute noch mit diesen Leuten befreundet und sie haben mir das Leben gerettet.
Wenn du zurückschaust, das sind jetzt 13 Jahre, 13 Jahre artgerecht. Was hat sich so verändert? Also ich meine, so Erziehungsparadigmen, die vielleicht, du hast gesagt eben, die Wissenschaft war da, es hat aber niemand darüber gesprochen. Hat sich das jetzt heute verändert? Wird darüber mehr gesprochen? Ist es mehr Mainstream geworden, was du dazumals erzählt hast?
Also ich habe ja anfangs angefangen mit dieser Windelfrei-Sache. Erinnert sich da noch jemand dran? Hebt man die Hand hoch. Wer von euch kennt Windelfrei? Oh, da sind schon viele. Gut, also ich habe ja angefangen mit dieser Windelfrei-Sache, mit dieser wilden Idee, dass Säuglinge keine Windeln brauchen, weil sie das auch Jahrtausende lang nicht hatten. Und ich meine, ich kriege jeden Welpen trocken, warum sollte ich keinen Homo sapiens trocken kriegen? Ist ja eigentlich völlig irre. Und diese Sache war damals wirklich crazy. Also wenn du einem Kinderarzt oder einer Hebamme von Windelfrei erzählt hast, haben sie gedacht, du hast nicht mehr alle Latten am Zaun. Und heute ist es so, dass alle Hebammen, mit denen ich spreche, sagen, naja, Windelfrei kenne ich, das empfehle ich meinen Eltern. Wenn die das machen wollen, dann erkläre ich denen das auch. Also das ist das totale Mainstream. Mhm. Was komischerweise immer noch nicht im Mainstream ist, ist das Thema Schlafen. Also es gibt immer noch Leute, die glauben, dass Säuglinge allein in einem Zimmer schlafen sollten und dass sie mit 6 Monaten durchschlafen müssen und dass es schlau wäre, sie schreien zu lassen. Also das kriegt man aus den Fachleuten ganz schwer raus. Da mache ich wahnsinnig viel Kurse und rede auf Kongressen und alle finden es super, aber ich höre von meinen Eltern immer noch, ja, aber hat gesagt. Das scheint sehr schwierig zu sein. Also würde ich sagen, und das kommt natürlich darauf an, wo du dich bewegst. Also ich würde mal sagen, in unserer Bubble wissen das alle, aber geh mal einen Schritt zur Seite und du triffst lauter Leute, die sagen, nee, also ist ja wahr, nee, die werden ja total verwöhnt. Nee, das kann ja nicht funktionieren. Mhm. Also es ist noch was zu tun.
Ich glaube, was ja deine Werke, dein Arbeiten speziell macht, ist eben das wissenschaftlich Fundierte. Also das ist nicht einfach deine Meinung, es ist nicht einfach deine Erfahrung, sondern du gehst und schaust, was sagt denn die Wissenschaft. Und ich habe mir mal so ein paar Schlagworte oder ich muss was sagen, Reizworte aufgeschrieben, weil es gibt immer ganz viele verschiedene Meinungen. Auch wenn wir zum Beispiel auf Mal Ehrlich was posten dazu, dann kochen die Emotionen hoch. Und ich möchte jetzt mal von dir hören, und zwar eben ohne Wertung und ohne irgendwie, dass wir sagen, das ist jetzt unbedingt deine Meinung oder vielleicht muss es auch keine populäre Meinung sein, aber was ist...
Ich wollte gerade schon sagen, wo ist der Notausgang? Soll ich die Wahrheit sagen?
Nein, aber mich würde wundern, ich sage dir ein paar Worte und mich würde interessieren, was ist der aktuelle Stand der Forschung dazu? Was sagt denn die Wissenschaft zum Stillen?
Da hat sich tatsächlich gar nichts geändert, seit ich angefangen habe, was jetzt auch nicht sehr verwunderlich ist. Also es bleibt dabei, die USA könnten 13 Milliarden Dollar Gesundheitskosten jedes Jahr einsparen, wenn einfach nur alle Säuglinge 6 Monate gestillt werden würden. 13 Milliarden US-Dollar. Damit könnte man einen Haufen Schulen finanzieren. Also Stillen ist nach wie vor einfach das, und das ist halt wahnsinnig unpopulär, das, was die Gesundheit von Mutter und Kind und tatsächlich auch die psychische Gesundheit des Vaters am besten unterstützt. Dafür sind wir gemacht, dafür sind die gemacht. Das hat ein Leben lang Auswirkungen aufs Immunsystem und wahnsinnig unpopulär, auch auf den IQ. Das Gehirn wird wahrscheinlich besser mit den richtigen Fettsäuren versorgt. Und für alle, die nicht stillen und nicht stillen können, heißer Tipp von mir, die Forschung hat auch rausgefunden, auch Flasche geben nach Bedarf hat einen Einfluss auf den IQ und die Gesundheit der Kinder. Also es macht einfach was aus, kriege ich was zu essen, wenn ich Hunger habe, was ich eine krasse Erkenntnis finde. Also es ist gut, wenn Säuglinge was zu essen kriegen, wenn sie Hunger haben. Also das ist immer noch der Stand der Forschung und was sie jetzt langsam auch verstehen, also ich habe meine Kinder 2,5 und fast 3 Jahre gestillt und war damit wirklich, also bitte, ja, wir sind ja hier nicht in einem Entwicklungsland, was soll das denn? Und wir wissen aber, dass das einen Riesenunterschied macht, weil mit 2 Jahren die Muttermilch nochmal eine ganz andere Zusammensetzung kriegt, weil Mutter Natur weiß, ne, ihr wisst das auch, mit 2 Jahren drin so rumstecken, alles im Mund, verstehen aber noch nichts. Und dann ist es gut, wenn man nochmal eine extra Portion Immunsystem kriegt. Das heißt, auch dieses lange Stillen kommt jetzt langsam in der Community an oder in der Forschung an, dass sie sagen, ja, das ist ja doch echt cool irgendwie so.
Genau, aber ich jetzt zum Beispiel, ich habe nur 6 Monate gestillt oder so halt durch.
Immerhin, die
so
WHO
liebt dich. 6. Aber da kommt ja dann gleich, wenn ich sowas höre, dann denke ich so, oh, jetzt habe ich was falsch gemacht.
Ja. denkt. Also, wisst ihr, für mich ist es so, ich habe auch, also Leute, ne, ich habe meine Kinder vor Tablets geparkt, ich habe auch andere Dinge gemacht, die man nicht machen sollte. Für mich ist immer der Punkt, mir ist es egal, was Eltern machen. Ihr dürft machen, was ihr wollt. Was ich einfach nur will, ist, dass Eltern die Infos kriegen, welche Konsequenzen das hat, was wir machen. Und dass wir wissen, okay, ich habe das entschieden und zwar bewusst. Und es erzählt mir nicht hinterher einer. Ne? Zum Beispiel eine Geschichte in Deutschland, das ist so der Klassiker. Die erzählen dir alle, kriegt die Kinder möglichst nah aufeinander. Voll cool. Ne, spielen die ganz super miteinander, hast du ja gleich alles durch. Jetzt frag mal Leute, die drei Kinder haben, kriegst du mal die gleiche Antwort. Wie alt sind die Kinder? 8, 10, 13. Den Fehler macht man nur einmal. So. Und für mich ist es nicht schlimm, wenn Leute das machen oder wenn das passiert. Aber warum informieren wir sie denn nicht? Okay, aber die ersten 4 Jahre werden der Horror. Besorge dafür, dass du echt viel Unterstützung hast. Und trennt euch nicht als Paar, weil das ist eine Zeit, wenn ihr die überlebt. Also da habt ihr echt gezaubert, weil das ist so hart. Und man lässt die Leute reinlaufen in diese Sachen, ohne sie zu informieren. Und das finde ich schlimm. Und wenn dann jemand entscheidet, ja, ich habe letztens mit meiner Mutter gesprochen, die gesagt, ja, ich war beim ersten Kind 38 und ich wollte 3. Was soll ich machen? Ja, nix. Sieh zu, dass du sie kriegst und zwar schnell hintereinander. Und dann schau, dass du nicht an dir und deinen Kindern zweifelst, weil es hart oder schwer ist, sondern dass dir klar ist, es liegt nicht an euch. Und genauso mit dem Stillen. Wenn ich entscheide, ich will mein Kind gar nicht stillen oder nur 6 Monate und die Flasche geben, ja, ist doch total okay. Nur dann habe ich eine bewusste Entscheidung getroffen. Dann gebe ich vielleicht Flasche nach Bedarf, weil ich weiß, ah, das ist schlau. Bei mir im Babybuch steht auch, was ich selber erst lernen muss, dass man die nicht so füttern soll mit der Flasche, sondern waagerecht. Ich will, dass Eltern informierte Entscheidungen treffen. Ich habe auch kein Problem damit, wenn Eltern sagen, mein Kind schläft im anderen Zimmer. Wenn sie sich dessen bewusst sind, dass das bedeutet, okay, das Risiko des plötzlichen Kindstods ist um 50% erhöht, aber ich brauche das, wow, dein Genmaterial, alles gut. Ne? Aber diese Freiheit, finde ich, sollten Eltern haben und ich will, dass die Fachleute uns als mündige Bürger betrachten, die eigene Entscheidungen fällen können aufgrund der aktuellen Informationen, die verfügbar sind und nicht, falls uns irgendjemand gesagt hat. Mhm.
Tragen.
Oh, da habe ich gerade wieder was ganz Heißes gehört. Offensichtlich hängen in Kinderarztpraxen Plakate von jemandem, der sagt, dass Kinder nicht aufrecht, Säuglinge unter 6 Monate dürfen nicht aufrecht getragen werden, weil es schlecht für die Wirbelsäule sei. Ein Traum, oder? Ich dachte, ich falle vom Glauben ab. So, als ich mein Kind getragen habe, war die Geschichte folgendermaßen, dass ich hatte das Kind im Tragetuch und ihr kennt das alle, die sind ja im Bauch so zusammen, kennt ihr das, dass man die am Anfang noch so zusammenfalten kann, so wie sie im Bauch waren, so kleinen Kugeln? Und ein Tragetuch ist ja ähnlich, ne? Da hast du so eine kleine Kugel vom Bauch und dann kam eine alte Dame zu mir und sagte, na, das ist aber nicht gut für den Rücken. Da habe ich gesagt, naja, aber der war ja 9 Monate so, der ist ja gerade erst rausgekommen, ich glaube, das ist okay. Nee, ist nicht gut für den Rücken. Und ich natürlich, erstes Kind, jugendlicher Leichtsinn, meinte dann so, ja, aber also ich meine, wir haben ja tausende lang unsere Kinder getragen. Ja, sagt sie, da bei den komischen da hier früher, so vor 100 oder 300 Jahren, da war das ja anders. Sag ihr, wie war es denn? Hat sie mir Folgendes erklärt, darf ich aufstehen?
Ja, klar.
Hat sie mir erklärt, die hatten die Kinder zwar auch hier im Tragetuch, aber weil die ja auf den Äckern gearbeitet haben. Ihr lacht, wir sind noch gar nicht fertig, es geht noch weiter. Haben die ja auf dem Boden gekniet und dann haben die Kinder ja wieder auf der Erde gelegen und da war der Rücken wieder gerade.
Okay.
Dafür gibt es keine wissenschaftlichen Belege. Also wir wissen, dass dieser Rundrücken normal ist, dass wir sie tragen dürfen. Die WHO hat gerade eine ziemlich Aufsehen erregt, weil sie eine Empfehlung rausgegeben hat, dass man Kinder nicht mehr als 2 Stunden am Tag tragen soll, wo die Trageschulen international und ich alle gesagt haben, what the heck? Was sie aber meinen, also man muss solche Dinge auch im Kontext sehen, was sie meinen ist, es gibt einfach tatsächlich Kulturen, in denen Frauen oder Mütter so gestresst sind, so viel zu tun haben, so überlastet sind, dass sie das kleinste Kind tatsächlich stundenlang im Tragetuch haben und dann wird tatsächlich die motorische Entwicklung beeinflusst. Aber das, was wir machen, ne, wir tragen die, wir legen die ab, die liegen auf dem Boden, die sind im Maxikosi, die sind auf dem Arm, die sind im Tragetuch, ist nachweislich nach wie vor das Beste, was man machen kann. Es ist das Beste für die Hüftentwicklung, ne? Dann schließt sich die Hüftpfanne, weil von oben der Knochen auf den Knorpel drückt und es richtig verknöchert. Daran hat sich nichts geändert. Also tragt eure Kinder so viel, wie ihr wollt. warum so viel, wie ihr wollt. Na, entweder das Kind keinen Bock mehr oder ihr habt keinen Bock mehr und dann wisst ihr, jetzt ist genug.
Und es gibt ja Kinder, die haben gar keinen Bock drauf. Also ich hatte so eins.
Ja, also meistens haben die Kinder keinen Bock auf eine bestimmte Art zu tragen. Also ich will nicht ins Tragetuch oder ich will nicht in die Trage oder ich will von nicht getragen werden, wenn du gestresst bist. Oder, damit sind wir wieder bei Windelfrei, du nimmst mich immer ins Tragetuch, wenn ich gerade aufgewacht bin, weil du dann los willst, aber ich habe noch die Blase voll. Und stellt euch mal vor, ihr müsstet so in einem Tragetuch sitzen, wenn ihr die Blase voll habt. Ne? Also das können dort so Gründe sein. Der Homo sapiens ist ein Tragling. Also ich sage mal, setzt euch in die artgerechte ursprüngliche Situation, setzt euch zurück und überlegt euch, okay, wie wären wir beide denn Bären sammeln und Kleintierjagen gegangen, so. Wenn man, genau, wenn wir dein Kind nicht hätten tragen können. Ne? Also insofern, ja, viele Kinder wollen zum Beispiel nur auf der Hüfte sitzen und nicht dieses eingewickelte und rangedrückte. Aber an sich ist Tragen immer das Schlauste, was wir machen können.
Okay, ich muss da ein bisschen Gas geben da. Entschuldigung. Genau, alles gut. Nuki, Schnuller.
Ich gehe. Also, ich mach's kurz. Schnuller bitte nur wie ein Medikament. Also es bedeutet wirklich nur, wenn es nicht anders geht. Kind soll bei Papa einschlafen, hat ein starkes Saugbedürfnis, ohne Schnuller ist echt gemein. Kind ist im Auto und ihr kriegt sonst echt einen Nervenzusammenbruch, dann ist Schnuller eine total feine Sache. Oder auch am Anfang zum Einschlafen, solange das Saugbedürfnis stark ist, auf gar keinen Fall als Dauerlösung, weder nachts noch tagsüber, weil wir einfach wissen, es gibt keine kiefergerechten Schnuller. Egal, was euch die Werbung sagt, es gibt keine kiefergerechten Schnuller. Sie verformen, ich weiß, eine blöde Info, sie verformen alle irgendwie den Kiefer und sie sind aber kein Problem, jetzt kommt die gute Nachricht, wenn ihr sie sparsam verwendet. Wenn ich jetzt aber Vierjährige mit einem Schnuller im Mund über den Spielplatz rennen sehe, da, würde ich sagen, da spitzt der Kiefer orthopädisch und den Bleistift. Also das ist einfach ein Problem.
Gut. Schreibe ich mal.
Ja, und am Ende sage ich ganz kurz noch eine Sache. Trotzdem bin ich ganz wirklich der Meinung, Kieferorthopäden sind billiger als Therapeuten. Geht auch schneller. Also im Zweifelsfall, gebt den Kindern den Schnuller, bevor ihr Nervenzusammenbruch kriegt und dann kriegen sie halt irgendwann eine Spange und das ist auch kein Drama.
Okay, ich habe noch ein letztes. Ich habe noch ein letztes Reizwort, Familienbett.
Wir werden dieses Jahr, wir haben ja dieses Jahr entschieden, dass wir uns auf Kooperationen konzentrieren bei Artgerecht, weil wir gesagt haben, so jetzt muss irgendwie mal was passieren da bei den Fachleuten. Wir werden dieses Jahr eine große Aktion starten zum Thema Familienbett. Warum? Weil immer noch, also in Deutschland sind die Empfehlung immer noch, das Kind darf im Elternschlafzimmer mittlerweile schlafen, sind wir schon einen Schritt weiter, aber nicht im Bett der Eltern, weil da sterben die alle sofort. Es ist ja dunkel, hebt mal die Hände. Wer von euch hat das Kind im Bett? Okay, ist klar. Gut, da können wir Tacheles reden. Also, der Witz ist, dass die UNICEF schon vor langer, langer Zeit Flyer rausgegeben hat und gesagt hat, Leute, ist doch total irre, dass wir den Eltern verbieten, die Kinder mit ins Bett zu nehmen, obwohl wir wissen, wenn wir es ihnen verbieten, dann machen sie es heimlich. Und in was von der Welt leben wir, wenn Eltern das Richtige, was die Forschung ihnen bestätigt, heimlich tun müssen, weil Fachleute ihnen was anderes empfehlen? Ist doch Wahnsinn. Also, ihr dürft die Kinder mit ins Bett nehmen. Es gibt kein erhöhtes Risiko, wenn es ein sicheres Familienbett ist. Also kein Alkohol, keine Drogen, keine Haustiere, keine Geschwisterkinder, keine großen Decken und Kissen, das Kind auf dem Rücken. Kein Papa, der schläft wie ein Bär und sich umdreht, sondern nur ein Papa, der weiß, Kind, und wenn es sich bewegt, wache ich auch auf. Ansonsten das Kind einfach auf die andere Seite.
Gibt es eine Altersobergrenze? Wann muss, also ich frage für eine Freundin, wann muss das Kind raus?
Also mein Sohn hat jetzt eine Freundin, der schläft nicht mehr bei mir im Bett. Nein, es gibt keine Altersobergrenze, es gibt eine kulturelle Grenze, das heißt, es gibt, also wenn ihr Säuglinge habt und ihr wollt ein weiteres Kind machen, könnt ihr das auch neben dem Säugling machen, den müsst ihr nicht ausquartieren, aber in dem Moment, in dem die Kinder das mitkriegen, solltet ihr das in der Küche, im Bad, im Garten, was immer, lasst euch was einfallen, genau. okay. Also für Tipps zu Andrea.
Genau. Ich kann da weiterhelfen.
Genau, es gibt keine Obergrenze, es gibt keinen Grund, das Kind irgendwann rauszuwerfen, es sei denn, ihr habt keine Lust mehr oder das Kind hat keine Lust mehr.
Okay.
That's it. Und ja, sie ziehen von alleine aus, aber nicht mit 3. Wer immer euch das erzählt, vergesst es. In der Regel gehen die so mit 6, 7.
In der Regel, genau.
Naja, Schule ist aufregend, da kommt man dann auch mal wieder zurück, ja. Aber what the hell? Also ich meine, das passiert doch nichts. Also da legt ihr euch garantiert nicht mehr drauf und sie ersticken, das verspreche ich euch.
Jetzt sind wir so ein bisschen in der ganz kleinen Phase noch geblieben. Ich möchte jetzt noch, wir haben ganz viele Leute hier, die Kinder haben, so eben zwischen, ich glaube, 2 und 6, habe ich so mitgeschnitten. Und da sind 2 Sachen unglaublich präsent in dieser Zeit. Wutausbrüche, Impulskontrolle, Grenzen setzen, streiten. Das sind alles so wichtige Themen. Da hast du ganz, ganz viel dazu publiziert.
Ja, aber da habt ihr alle kein Thema mit, oder?
Genau. Kein Problem. Und du hast mir auch im Vorfeld gesagt, du möchtest gerne über Impulskontrolle sprechen, einerseits von den Kindern, aber eben auch ganz wichtig, auch von den Eltern. Jetzt lass uns doch mal so durch ein typisches Szenario miteinander durchgehen, oder? Also eben, also vorher, ich darf das sicher nennen, jemand aus meinem Team hat mir gerade eine Story erzählt von heute Morgen. Die waren da schön am Spielen mit der Holzeisenbahn. Die Schwester, also Schwester und kleiner Bruder.
Welches Alter?
Ja, danke. 4 und 6. Stimmt's? Okay, ich glaube. Und auf jeden Fall hat die Schwester, die war dann irgendwie, hatte irgendein Problem, konnte nicht...
Die Schwester ist groß oder ist kleiner?
Ist größer. Könnte nicht eruiert werden, hat gefunden so, okay, ich schlage jetzt mal die Holzeisenbahn, die schlage ich jetzt mal weg. Und ja, und dann war natürlich Drama. Und wie reagiert man denn jetzt am besten?
Also die wichtigste Regel bei der Kindererziehung immer ist weiteratmen. Warum? Wenn die Kinder so sind und ich gehe hin und bin so, wer holt den Laden dann wieder runter auf den Boden? Das funktioniert nicht. Ne? Also das Erste ist weiteratmen. Das Zweite, was wir verstehen müssen, ist, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Also ich sage mal so, unter 3 habt ihr eigentlich 2 kleine Schimpansen zu Hause. Und zu einem Schimpansen würde ich auch nicht hingehen und sagen, ja, aber ne? Wir nehmen keine Bananen weg. Ich würde es nicht tun, weil ich weiß, es bringt nichts. Schon gar nicht, wenn er gerade so ist. So ist das Nächste. So, das Erste ist ruhig sein. Das Zweite ist Gefahr verhindern. Kinder können ziemlich gefährliche Sachen machen. Also stoppen, dass da nicht jemand sich verletzt oder jemand anders verletzt oder was kaputt geht. Der nächste Punkt ist, wenn ein Kind getröstet werden muss, ein Kind trösten. Und zwar nicht mit, na jetzt hast du aber deinen Bruder, guck mal, jetzt weint er. Nee, sondern einfach nur trösten. Ich bin da, oh, du hast die Eisenbahn, jetzt ist sie kaputt und oh, so ein Mist. So, und da muss ich rausfinden, was ist passiert, aber nicht, wer ist schuld, sondern, okay, was braucht das Kind, das gerade die Impulskontrolle verloren hat? So, und bei Kindern so 6, 7, 8 kann ich durchaus schon fragen. Ich bin mir sicher, sie hätte einen Grund gehabt. Ja, der hat die Lok da falsch hingesetzt und dann hat er das falsch zusammengebaut und dann habe ich gar keine Lust mehr, mit dem zu spielen, irgendwie sowas. Oder er hat gerne genommen unter Geschwistern, ist ja auch, und er hat ja gestern schon und vorgestern auch und vorvorgestern auch. Und schauen, okay, kann ich dieses Problem lösen? Und zwar nicht mit, wer hat angefangen, wer ist schuld? Also ist die nächste Regel, fragt bitte niemals, wer war's. Ihr werdet niemals dahinter kommen. Weil vielleicht hat die Schwester jetzt angefangen, aber der Kleine hat gestern angefangen und davor hat die Schwester und vergesst es. Also ich weiß nicht, wer von euch hat Geschwister? Immer Hände hoch. Also selber? Okay, wer von euch hat Eltern, die rausgekriegt haben, wer angefangen hat, wenn ihr euch... So, also versucht das gar nicht erst, sondern fragt die Kinder, was braucht ihr? Was braucht ihr, um friedlich weiterzuspielen? Also wie können wir diesen Konflikt lösen? Und bei kleinen Kindern muss ich rausfinden, was sie brauchen. Na, da gibt es ja meine Regel, Hunger, müde, Hunger, Pipi, kalt. Hunger ist übrigens der häufigste Punkt, warum Kinder nicht kooperieren. Wir machen ja die Sommercamps, die artgerecht Sommercamps, die wir, glaube ich, diese Woche auch wieder freischalten. Und wenn ich in den Camps bin, ich habe immer Essen in der Tasche. Wenn wir mit den Kindern draußen und irgendein Kind nicht kooperiert, ist das Erste, was ich anbiete, ist Essen. Und meine Eltern sind total geschockt, wie gut es funktioniert. Weil meistens haben sie einfach Hunger. Und dann mit den Kindern schauen, okay, wie kann ich weitermachen? Und unter Umständen muss ich das beenden und sagen, ich glaube, ihr könnt heute nicht miteinander spielen. Oder wir finden eine Lösung und sagen, ah, okay, dann spielst du da und du da. Mhm.
Aber ich sehe jetzt da irgendwie, für mich die Herausforderung ist, okay, das sind 3 Personen. 3 Personen mit verschiedenen Emotionen und Also ich bin auch eine dieser Personen, oder? Und wie kann ich denn jetzt im gleichen Moment eigentlich herausfinden, was zwei verschiedene Personen, was für die für verschiedene Bedürfnisse haben? Also eine Person muss ja natürlicherweise warten, bis ich herausgefunden habe, was die andere, anderen Menschen beschäftigt. Und dann bin ich ja vielleicht auch noch extrem genervt in diesem Moment.
Nein. Nö. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Das mit dem extrem genervt, also I feel you, ne? Also ich will nicht sagen, dass ich das immer so gemacht hätte, frag mal meine Kinder. Aber grundsätzlich ist es so, ihr müsst euch vorstellen, die Kinder fahren immer wie so ein Anhänger hinter euch her. Wenn ihr Richtung genervt sein und Stress fahrt, dann die können gar nicht anders. Die hängen hinten an euch dran, die fahren hinter euch her. So, das Erste, was ich machen muss, ich muss mich um mich kümmern. Nicht, indem ich einen Kaffee trinken oder joggen gehe, sondern indem ich gucke, okay, was ich oft mache, ist tatsächlich, dass ich auch heute noch mich umdrehe und gucke, ob der Tiger wirklich hinter mir ist. Weil so reagiert nämlich mein Körper, als wäre ein Tiger hinter mir hier. Und wenn ich merke, dann drehe ich mich um. Okay, kein Tiger da. Nur zwei Kinder. Atmen. Probiert's aus. Nächste, was wirklich hilft, ist Hand auf die Brust legen. Ne? Also macht mal alle so, legt euch mal alle die Hand hier hin. Atmet einmal. Oh. Das macht was, merkt ihr das? Das ist super beruhigend, hier sind so Nervenzellen, die sich treffen und so weiter, wenn ihr leichten Druck ausübt und alles, was die Körperwarnung mal anschaltet, stoppt den Stress. Mhm. Ne? Also ich bin nicht in Gefahr und ich kann mich beruhigen. Und dann ist es etwas, also Andrea, ihr muss mal ins Camp kommen, es ist tatsächlich so, Kinder können lernen, dass erst einer redet und dann der andere. Und wie lernen sie das? Sie lernen es dann, wenn ich nicht frage, wer hat angefangen. Denn wenn ich frage, wer hat angefangen, ne? Also weiß nicht, wenn uns jetzt beide jemand fragen würde, wer hat das Bett da unordentlich gemacht, würden wir beide, ich nicht. Ne? Und dann würden wir hoffen, ich kann zuerst reden, damit ich dich überzeugen kann, dass ich nicht war. Wenn die Kinder wissen, es wird zugehört, ohne zu bewerten, dann müssen sie nicht als Erster ihren Punkt machen, in der Hoffnung, dass sie Recht kriegen. Ne? Und das lernen sie langsam, aber sie lernen das. Wenn die Kinder wissen, es kriegt sowieso keiner Recht, es geht nur darum zu hören, was ist, dann hat man plötzlich Zeit. Und in diesem, ne, du hast immer einen Reiz und eine Reaktion und plötzlich hast du den Raum, in dem du reagieren kannst.
Die Eltern, du hast da im Buch hast aber geschrieben, es gibt eigentlich zwei verschiedene Varianten, wie die meisten Eltern auf Wut ihres Kindes reagieren. Ja, erzähl mal.
Also ich nehme an, du meinst die Stelle, entweder sie gehen hoch oder sie fangen an zu reden.
Genau.
Auch bei mir im Camp, sorry, die Camps fangen jetzt gerade an, ich habe die gerade so im Kopf, aber bei mir im Camp gibt es tatsächlich eine Achtsamkeitsaufgabe, so gegen Mitte der Woche. Und da kriegen meine Eltern morgens die Aufgabe, stelle deinem Kind heute weniger als 100 Fragen am Tag. Alle gucken so wie ihr, morgens, mittags sagen sie, oh, ist ja schwerer als gedacht und abends sagen sie, Nick, es war der Horror. Wir reden zu viel. Und was wir oft versuchen ist, das Kind rastet aus und wir haben jetzt gelernt, ey, Nicola hat gesagt, ich soll cool bleiben. Dann habe ich von Gaspar Yu gelernt, kompetentes Kind, ich soll dem Kind alles erklären. Also setze ich mich hin und sage, ja, aber guck mal, wir haben das doch besprochen. Du weißt doch, dass die Eisenbahn für beide da ist. Ja, ne? Guck mal, und jetzt ist ja 4 und um 5 geht sie ja zum Klavier und dann kannst du die ganz für dich alleine haben. Und der Zweijährige. Das funktioniert nicht. Okay, so funktionieren Kinder nicht. Das Kind ist so, okay. Und das Erste, was ich machen muss, ich muss mich mit ihm emotional verbinden. Also ich meine, stell dir das mal umgekehrt vor. Ne? Ich komme hier hoch und sage, oh Gott, Andrea, ich habe so einen Horrortag. Und sie sagt, Nicola, du weißt doch, dass wir gleich eine Veranstaltung haben. So, das heißt, also natürlich sollen wir unseren Kindern die Dinge erklären, aber wir müssen uns vorher emotional verbinden. Und sagen, ey, ich sehe, dass du wütend bist. Und nicht, also dieses, ich sehe, dass du wütend bist, könnt ihr machen, bis sie 4 sind. Dann sagen sie, gar nichts siehst du. Also wirklich. Versuch das mal mit einem Erwachsenen wieder. Ne? Ja. So, oh, Andrea, du bist aber aufgeregt. Ich meine, wer will das hören? Aber wenn ich sage, so wie vorhin, wir haben vorhin drüber gesprochen. Sie hat gesagt, oh Nick, ich bin total aufgeregt. Ich sage, ich auch, ich bin die Hölle. Zack, hatten wir eine Verbindung. Ne? Also ich muss mich wirklich verbinden und sagen, oh, du bist so sauer und weißt du was, ich verstehe das. Meine Schwester ist ganz doof. Nee, sie ist nicht doof, aber ich verstehe, dass du sauer bist. Ich muss es fühlen mit dem Kind und wenn ich mich da verbunden habe, dann kann das Kind sich gesehen fühlen und beruhigen und dann dürft ihr reden.
Ich sehe das alles, ich höre das alles, ich habe alles von dir, sehr vieles gelesen, ich habe schon sehr vieles versucht. Und ich komme immer wieder an meine Grenzen.
Ja.
Und ich schreie meine Kinder an, sehr oft, leider, tut mir leid. Wie komme ich dahin, dass ich, du schreibst es auch, die elterliche Selbstregulation ist eigentlich das Wichtigste. Also wenn ich mich dann, wenn ich dir zuhöre, dann merke ich, okay, ich bin so stark in der Verantwortung. Was muss ich denn tun, damit ich auf diese Ebene gehen kann, wo ich eben aus dieser, wo ich aus dieser Warte reagieren kann und eben nicht auch selber an die Decke gehe, weil es mir so auf die Nerven geht, dass ich jetzt schon wieder einen Streit schlichten muss, dass mich jetzt schon wieder jemand anschreit. Weil mit meinem Nervensystem macht es ja auch was.
Also das erste, I feel you.
Schreist du deine Kinder auch mal an?
Nicht mehr, mit diesen 14 und 17, ich glaube. Aber ein Beispiel, letztens bin ich in den Flur runtergekommen und die Haustür war offen. Das war, und ich, wir haben drei Katzen. Ich habe eine Katzenallergie und wir haben drei Katzen. Ich glaube, das sagt alles. Und ich liebe diese Katzen über alles und ich habe diese offene Haustür gesehen und habe einmal quer durchs Haus geschrien, die Haustür ist offen! Mein Sohn, Mama, du musst das nicht schreien, ich bin direkt hier oben. Bist du das Wahnsinn, Fettebeut? Ich hatte so einen Stress, weil ich dachte, wenn Lee jetzt rausrennt, die finden wir nie wieder, bist du verrückt, du musst diese Tür zu machen. Ja, ich wäre gleich runtergegangen, weißt du, Teenager. Hm? Ey, chill mal, Mama. Ich chill überhaupt nicht. Da habe ich richtig gemerkt, oh krass, ich habe so eine Angst, dass diese Katze auf die Straße rennt und dass sie überfahren wird und dass es der Horror wird. Und dann kriegt man ja diese Szenarien im Kopf. Kennt ihr das? Dann passiert das und dann das und dann das und dann das und dann das. Und übermorgen schaffen wir es nicht zu den Schwiegereltern. Und dann das regulieren wir. So was machen wir. Also die erste Sache, die mir total wichtig ist, ist, Leute, einmal am Tag reicht. So habe ich das gelernt. Ich bin ein total dysregulierter Mensch gewesen, als ich Kinder gekriegt habe, weil ich es selber auch nicht gelernt hatte. Also wirklich massiv dysreguliert. Und ich habe angefangen, damit einmal am Tag zu versuchen, richtig zu reagieren. Wenn ich das geschafft hatte, check! Was machst du denn da? Okay, also einmal am Tag reicht. Jeden Tag ein bisschen, das reicht. Macht euch nicht verrückt, sonst habt ihr noch ein Ding auf der To-Do-Liste, was euch stresst, dann kommt ihr keinen Schritt weiter. Also einmal am Tag reicht. So, das Zweite ist, dieses hässliche Wort, Achtsamkeit und Selbstfürsorge. Boah. Das ist immer so geil. Ich lese immer diese Bücher und denke, Leute, die das geschrieben haben, haben keine Kleinkinder zu Hause. Are you kidding me? Machen Sie eine Stunde eine Bodyscan-Meditation. Wann? 2035. Ach so. Also, es läuft anders. Ich möchte, dass ihr alle, die in diesem Raum seid, etwas ausprobiert die nächsten Tage. Ja, sie leidet jetzt schon, sie weiß, was kommt. Wenn ihr in den nächsten Tagen auf Toilette geht, geht ihr ohne Handy. Panik in den Augen. Warum? Damit ihr euch 4-5 Mal am Tag fragt, wie geht's mir eigentlich? Wie fühle ich mich eigentlich? Weil wir denken oft, dass wir aus dem Nichts ausrasten, aber das stimmt gar nicht. Wir rasten nie aus dem Nichts aus. Ihr seid schon auf Rot und dann machen die Kinder irgendwas und dann flippen wir aus. So, das heißt, wir müssen lernen, und das ist wirklich ein krasser Prozess, zu gucken, wie geht's mir eigentlich gerade? Und jetzt kommt das ganz Schlimme. Wenn ihr auf Grün seid, alles super, macht weiter. Wenn ihr auf Gelb seid, stellt euch das vor wie so eine Ampel, ne? Grün, super. Gelb, wenn ihr auf Gelb seid, müsst ihr eine Pause machen. Nicht, wenn ihr auf Rot seid, weil dann ist es zu spät. Wenn ihr auf Rot seid, braucht ihr Hilfe. Ich habe in solchen Momenten meine Mutter angerufen und gesagt, du musst sofort herkommen, sonst hast du keine Enkelkinder mehr. Ich verkaufe sie an durchreisende Schlawiner. Dann braucht ihr Hilfe. Also ihr braucht dann eine Pause. Und diese Selbstwahrnehmung, das ist total banal, das vernetzt bestimmte Stellen im Gehirn. Und ich finde es irre, weil man kann quasi zugucken, wie das Gehirn das macht. Probiert es mal aus. Wenn ihr ein paar Tage lang euch immer wieder fragt, am besten so, wie wir es gerade gelernt haben, boah, wie geht's mir eigentlich gerade? Oh krass, ich habe die Schultern hier oben, ich habe total Hunger, ich bin eigentlich müde wie die Hölle. Ich will jetzt keine Pizza mehr backen. Na, dann gibt's halt Brot. Also guckt, wie ihr für euch sorgen könnt. Und ihr werdet merken, dass ihr immer besser darin werdet, zu merken, was ihr heute noch leisten könnt und was nicht. Und dann eure Ansprüche runterzuschrauben. Und dann kommen wir überhaupt erst in die Situation, dass wir dafür sorgen können, dass wir nicht mehr aus dem Nichts ausrasten.
Eine allerletzte Frage. Und dann müssen wir oder dürfen wir in den Workshop rüberflitzen. Ja. Kommuniziere ich das meinen Kindern?
Ja, du lässt dir von den Kindern sogar helfen. Du sagst deinen Kindern irgendein Codewort. Kinder sind der Hammer, ne? Schon 3-4-Jährige. Ich habe meinen Kindern einfach gesagt, okay, wenn ihr das Gefühl habt, Mama flippt gleich aus, sagt ihr rot. Das war schockierend. Ich war noch voll so, ja, und meine Kleine, ich bin ja noch voll am Funktionieren. Nee, Mama, du bist voll auf Rot. Oh Gott, sie hat recht. Komm, Kinder, wir lassen uns eine Wanne einlaufen. Ne, also lass die Kinder das mitmachen. Warum? Weil die Kinder auch aus dieser Hilflosigkeit rauskommen, dass du ausflippst und sie können nichts sagen, sondern sie können zu dir gehen und sagen, Mama, rot. Und du denkst dir, wow, was für schlaue Kinder. Aber eure Kinder sind so schlau. Die können das total gut.
Vielen, vielen herzlichen Dank, Nicola. Dankeschön, dass du uns Auskunft gegeben hast über so einen großen Teil von deinem Werk. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken und jetzt machen wir, ja, einen herzlichen Applaus, bitte.
Vielen Dank.
Mal ehrlich, hören magst du jetzt auch eh nicht mehr. Aber vielleicht magst du noch lesen oder schauen. Du findest uns auch unter mal-ehrlich.ch oder in den sozialen Medien. Merci fürs Zuhören.